Wenn Gott das Pferd nicht erfunden hätte, hätten es die Iren für ihn getan. Mit diesem irischen Spruch begrüße ich euch zur 24. Folge von Peters Literaturküche. Diesmal sind wir wieder vollzählig zusammen. Das erste Mal seit Juni 2021, ne?
Glaube ich.
Hallo Mimi.
Hallo.
Hallo Erik.
Hallo.
Der irische Spruch soll Programm sein für heute. Wir wollen die irische Folge nachholen, die wir das letzte Mal nicht realisieren konnten. Und anfangen wollen wir mit einem Text aus meinem ersten Buch Whisky Ballett. In der letzten Folge hatte ich mein neues Buch Patchwork Morde vorgestellt. Den Text, den wir jetzt lesen wollen, ist aus dem ersten Buch Whisky Ballett. Es ist ein kurzes Stück, ein kurzes Kapitel, ein Dialog zwischen dem Kriminaldirektor Seidel und dem Zollbeamten Arjan Wichter. Die Protagonistin in dem Buch ist Sarah Maloney, die in diesem Kapitel aber nur andeutungsweise erwähnt wird. Der Hauptdarsteller oder die zentrale Figur hat dann doch etwas mit Irland zu tun, was auch super zu der heutigen Folge passt. Wer mehr von dem Buch hören will, dem lege ich die 7. Folge von Peters Literaturküche ans Herz. Da ist quasi eine kleine Lesung mit Musik, was der Erik und ich mal gelesen haben in einer Folge. Jetzt aber das Kapitel mit den Herren Wichter und Seidel.
Was machen Sie hier und wer sind Sie überhaupt?
Wichter springt von Schmitzer-Dietaners Bürostuhl hoch. Arjan Wichter, ich bin vom Zoll.
Ich bin Kriminaldirektor Seidel. Vertreten Sie hier im Team Frau Schmitzlein-Itana?
Nein, also nicht direkt. Ich bin Ihr Mitarbeiter vom Zoll. Da Frau Schmitzlein-Itana verschwunden ist, hatte Frau Maloney spontan den Einfall, dass ich sie bei den Ermittlungen und nicht zuletzt natürlich bei der Suche nach Frau Schmitzlein-Itana unterstützen könnte. Seidel stützt sich mit den Händen auf dem Schreibtisch ab.
Was soll das heißen, sie ist verschwunden?
Wichter lässt sich auf den Stuhl fallen. Sie meldet sich nicht mehr, ist nicht mehr zu erreichen und ihr Auto wurde mit offenen Türen an einer E-Ladestation gefunden, antwortet er sichtlich aufgeregt.
Wieso weiß ich nichts davon?
Seidel schlägt eine der irischen Koboldfiguren von Sarahs Schreibtisch.
Einem Zwerg wird hier mehr Respekt erwiesen als dem Chef.
Leprechaun, wirft Wichter ein.
Wie bitte?
Wichter beugt sich weit vor und deutet auf die Figur. Das ist kein Zwerg, sondern ein Leprechaun, ein irischer Kobold.
Was ist bitte der Unterschied zwischen einem Zwerg und einem Kobold?
Presst Seidel heraus. Der Kobold ist ein Hausgeist. Er schützt das Haus und foppt seine Bewohner, ohne aber Schaden anzurichten. Er ist als Individuum an eine Familie oder das Haus gebunden. Zwerge hingegen leben in der Gesellschaft ihresgleichen, quasi wie die Menschen, sprudelt es aus Wichter heraus. Seidel starrt ihn an.
Und Sie sind beim Zoll für Zwerge und Kobolde zuständig?
Wichter lacht. Nein, nein, natürlich nicht. Aber ich habe schon mal einen gesehen.
Was haben Sie schon einmal gesehen?
Einen Kobold.
Sie sehen Kobolde?
Fragt Seidel schrill. Nein, nur einen. Wichter lässt sich wieder in seinen Bürostuhl zurücksinken und schaut zur Decke. Ich war damals mit meinen Eltern in Irland in Urlaub. Und in dem Cottage, da war plötzlich... Seidel schlägt mit der flachen Hand auf den Tisch.
Danke, ich habe wirklich genug von Ihnen erfahren.
Wichter verschränkt seine Arme vor der Brust. Meine Eltern waren immer nett zu mir. Sehr, sehr nett, krächzt er. Seidel starrt ihn an.
Sind Sie wirklich Beamter beim Zoll? Oder soll ich mal prüfen lassen, ob in der Landesklinik jemand ausgebüxt ist?
Wichter lächelt. Ganz ehrlich, ich bin vom Zoll.
Haben Sie eine Dienstwaffe, Wichter?
Nein.
Gut, das erste Vernünftige, was ich von Ihnen höre. Zurück zum Dienst. Die Vorgesetzten zu informieren, ist wohl zu viel verlangt. Insbesondere bei so einer Sachlage.
Sie sind nicht mein Vorgesetzter, Herr Seidel. Wie gesagt, ich bin vom Zoll und...
Und Sie treiben sich in meiner Abteilung herum,
schnaubt Seidel. Herumtreiben ist wohl ein wenig übertrieben. Ich unterstütze, wie vorhin erwähnt, Frau Maloney.
Wann dürfen wir denn mit der Gnade der Anwesenheit von Frau Maloney rechnen?
Geäußert hat sie diesbezüglich nichts. Ich bin mir aber sicher, dass sie heute noch erscheinen wird.
Sie sind also sicher, dass sie erscheinen wird? Okay, wir werden sehen, ob die Erscheinung heute noch stattfindet. Wenn jemand fragt, wer Sie sind und was Sie hier treiben, erzählen Sie dann wieder etwas über Zwerge und Kobolde? Besser, ich rufe beim Zoll an und bespreche das Ganze mit Ihrem Vorgesetzten.
Meine Vorgesetzte ist Frau Schmitz-Danitana. Sie ist im Moment aber nicht zu erreichen, wie schon erwähnt. Wäre sie wieder erwartend dennoch erreichbar, müsste ich nicht mehr hier sein. Dann wäre sie ja da. So oder so. Kein Grund für Aufregungen und übereilte Aktionen. Alles ist geregelt. Seidel schaut Wichter einige Sekunden stumm an.
Das muss am Büro liegen, dass man hier nur blöde Antworten bekommt. Wie Sie eben geäußert haben, sind Sie doch Beamter, Herr Wichter?
Ja, bin ich.
So lange wird Ihre Ausbildung ja nicht her sein. Überlegen Sie, wer momentan Ihre Vorgesetzten sind. Wenn ich Sie das nächste Mal hier antreffe, sollte das Ergebnis der Überlegung sein, dass Sie mir den gebührenden Respekt zollen.
Seidel dreht sich um, versetzt dem Schaumstoff-Kobold auf dem Boden einen Tritt, sodass dieser einige wilde Hüpfer vollführt und verlässt den Raum.
Zwerge und Kobolde, ich sollte einen Exorzisten bestellen für das Büro und jeden, der sich länger dort aufgehalten hat.
Halt es durch die offene Tür in das Zimmer. Wichter horcht dem nach, bis Ruhe einkehrt. Er steht auf, stellt den Leprechaun zurück an seinen Platz. Er richtet die Figur sorgfältig aus und kümmert sich anschließend wieder um seine Akten. Ja, das war damals zur Einstimmung in das irische Thema ein kleines Kapitel aus meinem Buch Whisky Ballett. Ich habe einen Topf vorbereitet mit irischen Sinnsprüchen, Segenssprüchen und daraus ziehen wir jetzt mal so reihum. Jeder mal einen Spruch raus und gucken mal, was die uns sagen wollen. So, die Mimi fängt mal an.
Ich fange an, okay. Nimm dir Zeit zum Lesen. Es ist der Brunnen zur Weisheit.
Ja, das passt doch, ne? Für eine Literatursendung.
Natürlich, an dieser Stelle möchte ich wieder auf Peters Buch verweisen. Mein Whisky-Ballett. Und ich glaube, ein zweites ist auch fertiggestellt.
Patchwork Mall. Da kann jeder gerne noch mal reinhören in die letzte Folge, in die 23. von Peters Literaturküche. Da lese ich da draus.
Das ist ja das Buch, was eigentlich direkt auf das erste Buch Whisky Ballett folgt und damit im Prinzip eine Fortführung ist.
Quasi der zweite Teil der Trilogie.
Ja, solange es nicht der vierte Teil der Trilogie ist.
Ja, gibt's auch von Douglas Adams.
Anhalter durch die Galaxis.
Der hat, glaube ich, 5 Teile der Trilogie. Gut, er ist gestorben, vielleicht wären es noch mehr geworden, aber... Ja, aber ich denke mal, ich werde meiner Trilogie dann bleiben mit 3 Teilen. Weil wer das zweite Buch zu Ende gelesen hat, der wird ja auch merken, es wird ein bisschen anders. Ne? Das dritte muss ein bisschen anders werden, sagen wir es mal so. Ne?
Aber auch das zweite durfte ich auch lesen im Vorfeld. Und sehr, sehr zu empfehlen. Beide Bücher. Sehr kurzweilig und unterhaltsam. Spannend, lustig. Also lest die Bücher, kauft die Bücher. Habt Spaß daran.
Ja, schön.
Dann werde ich den nächsten.
Der Erik macht jetzt den nächsten Segens- oder Sinnspruch, was er auch gezogen haben mag.
Möge Gott auf dem Weg, den du gehst, vor dir Herr eilen.
Ja, ist ja relativ eindeutig, ne? Was will man da kommentieren, ne?
Das braucht man nicht ergänzen.
So, ich habe auch eingezogen. Mögest du immer einen Blick haben für die Sonne, die durch dein Fenster fällt und nicht für den Staub, der auf ihnen liegt. Ja, das...
Oh, das beruhigt.
Ja, mich auch. Ich hatte auch gerade gedacht, den Frühjahrsputz müsstest du ja auch noch mal ein bisschen machen, aber gucke mal lieber aus dem Fenster raus, wie...
Sollen wir weiterziehen?
Ja, ja. Mhm. Ist ja noch genug da.
Nehmen wir mal raus.
Nein. Besser der Streit als die Einsamkeit.
Das kommt immer drauf an, ne? Oder? kann man das grundsätzlich so sehen wollen.
Das kann man so und so sehen.
Ja, ich denke auch.
Ja, Erik hat sich was Größeres gezogen.
Ja. Mögest du die kleinen Wegweiser des Tages nie übersehen. Den Tau auf den Grasspitzen, den Sonnenschein auf deiner Tür, die Regentropfen im Blumenbeet, das behagliche Buckeln der Katze, das Wiederkäuen der Kuh, das Lachen aus Kinderkehlen, die schwielige Hand des Nachbarn, der dir einen Gruß über die Hecke schickt. Möge dein Tag durch viele kleine Dinge groß werden.
Oh, das ist aber schön.
Ja, das finde ich auch sehr schön. Wir suchen immer nach dem großen Glück und dabei ist das kleine Glück so nah.
Allgegenwärtig, ne?
Ja.
Genau.
Ich habe jetzt noch mal einen kurzen. Nimm dir Zeit zu lieben und geliebt zu werden. Es ist das Privileg der Götter.
Ui.
Großes Wort, ganz kurz, ne?
Ganz kurz.
Ja, machen wir noch eine Runde, ne? Und dann,
dann okay. Gucken Mimi, wir mal, vielleicht haben wir nur noch einen großen Text.
Nur noch einen großen, einen halbgroßen. Gott gebe dir für jeden Sturm einen Regenbogen, für jede Träne ein Lachen, für jede Sorge eine Aussicht und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit. Für jedes Problem, das das Leben schickt, einen Freund es zu teilen, für jeden Seufzer ein schönes Lied und eine Antwort auf jedes Gebet.
Ja.
Auch schön.
Schön. Und selbsterklärend. Ne? Deswegen ist ja auch mal was Schönes, dass man nicht drüber diskutieren muss. Ne?
Ja, bleiben wir doch direkt bei Gott. Als Gott die Zeit gemacht hat, hat er genug davon gemacht. Das stimmt.
Ja,
das muss man nun wirklich sagen.
Das muss man sich auch vor Augen halten, ab und zu mal. Ne?
Ich habe bei mir zu Hause eine kleine Postkarte. Da ist ein köstliches Weinglas abgebildet, gefüllt natürlich. Und darunter steht, wer sich keine Zeit nimmt, wird nie welche haben. Und genau so ist es. Muss ich bei mir selbst feststellen. Also wenn ich selber mir wieder zu viele Dinge vornehme und sage, das musst du noch machen, das musst du noch machen. Und mich dann irgendwann frage, ja, wann hast du denn mal ein bisschen Zeit für etwas Ruhe für dich selbst? Ja, ich bin selber schuld. Ich muss mir die Zeit nehmen.
Ja, ich fange dann immer schon mal bei der Arbeit damit an. Und
ja, gut. Das ist immer nur blöd, wenn der Chef dann reinkommt und sagt, was machen Sie da? Und du sagst, ich nehme mir gerade Zeit für mich. Das ist dann durchaus manchmal ein bisschen, führt zu kleinen verwirrten Blicken.
Ja, kurz, aber die kommen so oder so. Ne? Ja, ich habe auch noch einen, weil irgendwann ist die Zeit auch mal vorbei. Die Friedhöfe liegen voller Menschen, ohne die die Welt nicht leben konnte. Das hatte auch mal so in der Art mal einer erzählt, der eine Gehaltserhöhung von seinem Chef haben wollte. Und gut, er hat ihm dann erzählt, wie unabkömmlich er ist für die Firma, ist, was für ein toller Kerl er ist. Und da hat der Chef ihm gesagt, also das war in Köln, einem großen Friedhof hier, Melaten, hat der Chef ihm gesagt, gucken Sie draußen auf Melaten, da liegen hunderte von Leuten, die haben geglaubt, sie wären nicht zu ersetzen. Und da war diese Gehaltsverhandlung spontan vorbei. Ne? Gut, wir machen gleich noch mal ein paar mehr Ansprüchen. Jetzt gehen wir erstmal wieder an die Texte. Die Mimi und ich lesen jetzt einen Text von Oscar Wilde, ein Märchen. Oscar Wilde ist 1854 in Dublin geboren und er starb 1900 in Paris. Das Märchen heißt Die Nachtigall und die Rose. Sie sagte, sie würde mit mir tanzen, wenn ich ihr eine rote Rose brächte, rief der junge Student, aber in meinem ganzen Garten ist keine rote Rose. Aus ihrem Nest auf dem Stamme der Steineiche hörte ihn die Nachtigall und sie blickte neugierig durch die Blätter hinaus. »Keine rote Rose in meinem ganzen Garten«, rief er, und seine schönen Augen füllten sich mit Tränen. »Ach, was für Kleinigkeiten hängt doch das Glück ab. Ich habe alles gelesen, was die weisen Männer geschrieben haben, und alle Geheimnisse der Philosophie sind mein. Aber weil mir eine rote Rose fehlt, ist mein Leben elend geworden.«
»Hier ist doch endlich eine, der wahrhaft liebt«, sagte die Nachtigall. »Nacht für Nacht habe ich von ihm gesungen, obgleich ich ihn nicht kannte.« Nacht für Nacht habe ich den Sternen seine Geschichte erzählt, und jetzt sehe ich ihn. Sein Haar ist dunkel wie die Hyazinthenblüte, und seine Lippen sind rot wie die Rose, nach der er verlangt, aber Leidenschaft hat sein Gesicht zu bleichem Elfenbein gemacht, und Kummer hat sein Siegel auf seine Stirn gedrückt.
Der Prinz gibt morgen Abend einen Ball. Und meine Geliebte wird ihn mitmachen. Wenn ich ihr eine rote Rose bringe, wird sie mit mir tanzen bis zum Morgen. Wenn ich ihr eine rote Rose bringe, werde ich sie in meinen Armen halten. Sie wird ihr Haupt an meine Schulter lehnen und ihre Hand wird sich in meine schließen. Aber es wächst keine rote Rose in meinem Garten, deshalb werde ich einsam sitzen und sie wird an mir vorübergehen. Sie wird mich nicht beachten und mein Herz wird brechen.
Das ist wirklich die wahre Liebe. Wovon ich singe, das erleidet er. Was mir Lust ist, ihm ist es Schmerz. Sicherlich, Liebe ist etwas Wundervolles. Sie ist kostbarer als Smaragde und wertvoller als echte Opale. Für Perlen und Granatäpfel kann man sie nicht kaufen, noch ist sie auf dem Marktplatz ausgestellt. Man kann sie bei keinem Händler erstehen, noch lässt sie sich in eine Waagschale für Gold auswiegen.
Die Musiker werden auf ihrer Galerie sitzen und auf ihren Seiten Instrumenten spielen und meine Geliebte wird zur Musik der Harfe und der Violine tanzen. Sie wird so leicht dahin tanzen, dass ihre Füße nicht den Boden berühren und die Höflinge in ihren glänzenden Kleidern werden sich um sie drängen. Aber mit mir wird sie nicht tanzen, denn ich habe keine rote Rose zu geben. Und er warf sich auf das Gras hin und verbarg sein Gesicht in den Händen und weinte.
»Warum weint ihr?«
fragte eine kleine grüne Eidechse, als sie mit dem Schwanz in der Luft an ihm vorbeirannte.
»Ja, warum?« sagte ein Schmetterling, der hinter einem Sonnenstrahl dahinflatterte.
»Ja, warum?«
flüsterte ein Gänseblümchen mit sanfter, leiser Stimme zu seiner Nachbarin. »Er weint um eine Rose«, sagte die Nachtigall.
»Um eine Rose«, riefen sie, »wie unendlich lächerlich!« Und die kleine Eidechse, die so etwas wie ein Zyniker war, lachte aus vollem Halse. Aber die Nachtigall verstand im Innersten den Schmerz des Studenten und sie saß schweigend auf dem Eichbaum und dachte nach über das Geheimnis der Liebe. Plötzlich breitete sie ihre braunen Flügel zum Fliegen aus und schwang sich in die Luft. Wie ein Schatten glitt sie durch den Hain und wie ein Schatten segelte sie über den Garten. Im Mittelpunkt des Rasenplatzes stand ein schöner Rosenstrauch. Und als sie ihn sah, flog sie zu ihm hin und setzte sich auf einen Zweig.
»Gib mir eine rote Rose, und ich will dir mein süßestes Lied singen.«
Aber der Strauch schüttelte den Kopf. »Meine Rosen sind weiß«, antwortete er, »so weiß wie der Schaum des Meeres und weißer als der Schnee auf dem Berge. Aber geh zu meinem Bruder, der rings um die alte Sonnenuhr wächst, und vielleicht wird er dir geben, was du wünschest.« Da flog die Nachtigall hinüber zu dem Rosenstrauch, der rings um die alte Sonnenuhr wuchs.
»Gib mir eine rote Rose, und ich will dir mein süßestes Lied singen.«
Aber der Strauch schüttelte seinen Kopf.
»Meine Rosen sind gelb«, antwortete er. »So gelb wie das Haar der Seejungfer, die auf einem Thron von Bernstein sitzt, und gelber als die gelbe Narzisse, die auf der Wiese blüht, bevor der Meer kommt mit seiner Sense. Aber geh zu meinem Bruder, der unter des Studenten Fenster wächst, und vielleicht wird er dir geben, was du wünschest.«
Da flog die Nachtigall hinüber zu dem Rosenstrauch, der unter des Studenten Fenster wuchs.
»Gib mir eine rote Rose, und ich will dir mein süßestes Lied singen.«
Aber der Strauch schüttelte seinen Kopf. »Meine Rosen sind rot«, antwortete er, »so rot wie die Füße der Taube und röter als die großen Wedel der Koralle, die in der Tiefe des Meeres hin und her wogen. Aber der Winter hat meine Adern erkältet, der Frost hat meine Knospen zerstört, der Sturm hat meine Zweige gebrochen, und so werde ich in diesem Jahr überhaupt keine Rosen haben.«
»Eine rote Rose ist alles, was ich brauche. Nur eine rote Rose. Gibt es denn keine Möglichkeit, eine zu erlangen?«
»Es gibt eine Möglichkeit«, antwortete der Strauch, »aber sie ist so schrecklich, dass ich es nicht wage, sie dir zu nennen.«
»Nennen Sie mir. Ich fürchte mich nicht.«
»Wenn du eine rote Rose wünschest«, sagte der Strauch, »dann musst du sie beim Mondenschein aus der Musik bilden und sie mit deinem eigenen Herzblut färben. Du musst vor mir singen, deine Brust gegen den Dorn gedrückt. Die ganze Nacht durch musst du mir singen und der Dorn muss dein Herz durchbohren.« Und dein Lebensblut muss in meine Adern fließen und mein Blut werden.
Tod ist ein hoher Preis für eine rote Rose. Und Leben ist einem jeden sehr teuer. Es ist angenehm, im grünen Gehölz zu sitzen, die Sonne auf ihrem goldenen Wagen zu beobachten und den Mond auf seinen Perlenwagen. Süß ist der Duft des Weißdorns und süß sind die Glockenblumen, die sich im Tal verbergen und das Heidekraut, das auf dem Hügel blüht. Aber Liebe ist besser als Leben. Und was ist das Herz eines Vogels verglichen mit dem Herzen eines Menschen?
Da breitete sie ihre braunen Flügel zum Fliegen aus und schwang sich in die Luft. Wie ein Schatten glitt sie über den Garten, wie ein Schatten segelt sie durch den Hain. Der junge Student lag noch im Grase, wo sie ihn verlassen hatte, und die Tränen waren noch nicht getrocknet in seinen schönen Augen.
»Sei glücklich! Sei glücklich! Du sollst deine rote Rose haben!« »Aus Musik will ich sie bei Mondschand bilden und sie färben mit meinem eigenen Herzblut. Alles, was ich zum Dank dafür verlange, ist, dass du ein wahrer Liebhaber bist, denn Liebe ist weiser als Philosophie. Mag diese auch noch so weise sein und stärker als Macht mag diese auch noch so stark sein. Feuerfarben sind ihr Schwingen und Feuerfarben ist ihr Leib. Ihre Lippen sind süß wie Honig und ihr Atem ist wie Weihrauch.«
Der Student blickte auf von dem Grase und lauschte, aber er konnte nicht verstehen, was die Nachtigall zu ihm sprach, denn er kannte nur Dinge, die in den Büchern niedergeschrieben sind. Aber der Eichborn verstand und wurde traurig, denn er liebte die kleine Nachtigall, die ihr Nest in seinen Zweigen gebaut hatte.
»Sing mir noch ein letztes Lied«, flüsterte er.
Ich werde mich sehr einsam fühlen, wenn du fort bist.
Da sang die Nachtigall zum Eichbaum und ihre Stimme war wie Wasser, das aus einem silbernen Gefäß tropft. Als sie ihren Gesang beendet hatte, erhob sich der Student und zog ein Notizbuch und einen Bleistift aus seiner Tasche. Form hat sie, sagte er zu sich selbst, als er durch den Hain davonwandelte. Das kann man ihr nicht abstreiten, aber hat sie Gefühl? Ich fürchte nein. Natürlich ist sie wie die meisten Künstler. Sie ist ganz Stil, ohne innere Einheit. Sie würde sich nicht für andere opfern. Sie denkt nur an Musik und jeder weiß, dass Künste selbstsüchtig sind. Trotzdem muss man zugeben, dass sie einige schöne Töne in ihrer Stimme hat. Wie schade, dass kein Sinn in ihnen steckt und dass sie keinen praktischen Wert haben. Und er ging in sein Zimmer, legte sich auf sein kleines Strohsackbett und begann über seine Liebe nachzudenken und nach einiger Zeit versank er in Schlummer. Und als der Mond am Himmel schien, flog die kleine Nachtigall zu dem Rosenstrauch und drückte ihre Brust gegen den Dorn. Die ganze Nacht durch sang sie, ihre Brust gegen den Dorn gedrückt, und der kalte, kristallene Mond neigte sich hinab und lauschte. Die ganze Nacht durch sang sie, und der Dorn ging tiefer und tiefer in ihre Brust, und ihr Lebensblut ebbte hinweg von ihr. Sie sang zuerst von der Geburt der Liebe im Herzen eines Knaben und eines Mädchens, und auf dem obersten Zweig des Rosenschrauchs, da erblühte eine wunderbare Rose. Blumenblatt nach Blumenblatt, wie ein Lied dem anderen folgte. Bleich war sie im Anfang wie der Nebel, der über den Fluss hängt. Bleich wie die Füße des Morgens und silbernd wie die Schwingen der Dämmerung. Wie der Schatten einer Rose in einem silbernen Spiegel, wie der Schatten einer Rose in einem Wasserpfuhl, so war die Rose, die auf dem obersten Zweig des Rosenstrauchs erblühte. Aber der Strauch rief der Nachtigall zu, sich fester gegen den Dorn zu pressen. »Presse dich fester an, kleine Nachtigall«, rief der Strauch, »sonst kommt der Tag, bevor die Rose vollendet ist.« Da presste sich die Nachtigall fester gegen den Dorn und lauter wurde ihr Singen, denn sie sang von der Geburt der Leidenschaft in der Seele eines Mannes und einer Jungfrau. Und ein zartes, rosiges Glühen kam in die Rosenblätter, wie das Erröten im Gesicht des Bräutigams, wenn er die Lippen der Braut küsst. Aber der Dorn hatte noch nicht ihr Herz erreicht, darum blieb das Herz der Rose weiß. Denn nur das Herzblut einer Nachtigall kann das Herz einer Rose rot färben. Und der Strauch rief der Nachtigall zu, sich fester gegen den Dorn zu pressen. »Presse dich fester an, kleine Nachtigall«, rief der Strauch, »sonst kommt der Tag, bevor die Rose vollendet ist.« Da presste sich die Nachtigall fester gegen den Dorn an, und der Dorn berührte ihr Herz, und ein scharfes Wehgefühl durchfuhr sie. Bitter, bitter war das Weh, und wilder wurde ihr Singen, denn sie sang von der Liebe, die durch den Tod geheiligt wird, von der Liebe, die im Grab nicht stirbt. Und die wunderbare Rose wurde tiefrot wie die Rose des östlichen Himmels, tiefrot war der Kranz in Blütenblättern und tiefrot wie ein Rubin war das Herz. Aber der Nachtigallstimme wurde schwächer und ihre kleinen Flügel begannen zu zittern und ein Nebel legte sich über ihre Augen. Schwächer und schwächer wurde ihr Singen und sie fühlte, wie etwas in ihrer Kehle ihr den Atem benahm. Da gab sie einen letzten Ausbruch von Musik. Der bleiche Mond hörte ihn, er vergaß den Tagesanbruch und verharrte am Himmel. Die rote Rose hörte ihn, zitterte ganz und gar vor Entzücken und öffnete ihre Blumenblätter der kalten Morgenluft. Das Echo trug ihn zu seiner purpurnen Höhle in den Bergen und erweckte die schlafenden Schäfer aus ilhren Träumen. Er flutete durch das Schilfrohr am Flusse und diese trug die Botschaft nach dem Meere. »Sieh an«, rief der Strauch, »die Rose ist jetzt vollendet«, aber die Nachtigall gab keine Antwort, denn sie lag tot in dem hohen Gras mit dem Dorn in ihrer Brust. Und gegen Mittag öffnete der Student sein Fenster und blickte hinaus. »Was für ein wunderbarer Glücksfall«, rief er. »Hier ist eine rote Rose. In meinem ganzen Leben habe ich keine solche Rose gesehen. Sie ist so schön, dass sie sicherlich einen langen lateinischen Namen haben muss.« Und er neigte sich hinaus und pflückte sie. Dann setzte er seinen Hut auf und lief mit der Rose in der Hand nach des Professors Haus. Die Tochter des Professors saß im Türeingang und wickelte blaue Seide auf eine Rolle und ihr kleiner Hund lag zu ihren Füßen. »Sie sagten, sie würden mit mir tanzen, wenn ich ihnen eine rote Rose brächte«, rief der Student. »Hier ist die roteste Rose der Welt. Sie werden sie heute Abend an ihrem Herzen tragen und wir werden zusammen tanzen. Dann will ich ihnen sagen, wie ich sie liebe.« Aber das Mädchen runzelte die Stirn.
»Ich fürchte, sie wird zu meinem Kleid nicht passen«, antwortete sie. »Und übrigens hat mir des Kammerherrn Neffe einige echte Juwelen geschickt und jeder weiß, dass Juwelen mehr kosten als Blumen.«
»Auf mein Wort, Sie sind wirklich sehr undankbar«, sagte der Student ärgerlich, und er warf die Rose auf die Straße, wo sie in den Rinnstein fiel und ein Karrenrad darüber hinwegging.
»Undankbar«, sagte das Mädchen, »ich will Ihnen etwas anderes sagen. Sie benehmen sich sehr ungeschliffen. Und übrigens, was sind Sie? Nur ein Student. Ich glaube, Sie haben ja nicht einmal silberne Schnallen an Ihren Schuhen, wie sie des Kammerherrn Neffe hat.« Und sie erhob sich von ihrem Stuhl und trat in das Haus.
»Was für eine verrückte Sache die Liebe ist«, sagte der Student, als er wegging. »Sie ist nicht halb so nützlich wie die Logik, denn sie beweist nichts. Und sie erzählt einem immer von Dingen, die sich nicht ereignen. Und sie macht einen an Dinge glauben, die nicht wahr sind. Wahrhaftig, sie ist ganz unpraktisch. Und in unserer heutigen Zeit muss man vor allem praktisch sein. Ich werde zur Philosophie zurückkehren und Metaphysik studieren.« Damit ging er wieder in sein Zimmer, zog ein dickes, staubiges Buch hervor und begann zu lesen. Das war das Märchen »Die Nachtigall und die Rose« von Oscar Wilde. Na, ich denke mal, es gut, war ein bisschen tragischer oder trauriger, wie man es nennen will, diesmal das Thema, aber irgendwie passt es auch ganz gut zu den Sinnsprüchen, die wir eben schon vorgetragen haben. Und dann machen wir doch gleich mal mit den Sinnsprüchen weiter. Und die Mimi fängt direkt damit an wieder.
Ja, mit einem großen. Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen. Möge die Sonne dein Gesicht erhellen. Möge der Wind dir den Rücken stärken und der Regen um dich herum die Felder tränken. Möge der gütige Gott dich in seinen Händen halten. Gott möge bei dir auf deinem Kissen ruhen. Deine Wege mögen dich aufwärts führen. Freundliches Wetter begleite deinen Schritt. Und mögest du längst im Himmel sein, wenn der Teufel bemerkst, dass du nicht mehr da bist.
Ja, das ist doch schon mal...
auch schön.
Auch schön, ne?
Wie ich gerade so sehe, haben alle Sinnsprüche, die ich auch, was Peter gezogen hat und was ich auch gezogen habe, die beginnen alle mit mögest du. Das ist was für ein Zufall, ne? Also ich habe ja dann auch einen sehr schönen gezogen. Mögest du nie den Abend herbeisehnen, ohne ein Lächeln auf das Gesicht eines Menschen gezaubert zu haben.
So, klappt das meistens.
Ja, es ist ein bisschen sinngemäß, ne, wie Charlie Chaplin schon mal gesagt hat. Ne? Ein Tag ohne ein Lachen ist ein verlorener Tag. Mhm. Oder so sinngemäß sowas.
So, dann komme ich nochmal. Mögest du alles, was du tust, aus Überzeugung mit dem dankbaren Herzen tun. Mögest du alles, was du tust, vor dir selbst stets verantworten können. Ja, gut, das ist eindeutig und sinnig. Ne?
Ja, also ich habe es anscheinend hier mit dem Wetter heute. Mögen die Regentropfen sanft auf dein Haupt fallen. Möge der weiche Wind deinen Geist beleben. Möge der sanfte Sonnenschein dein Herz erleuchten. Mögen die Lasten des Tages leicht auf dir liegen und möge unser Gott dich hüllen in dann den Mantel seiner Liebe.
Ja, ist ja noch ein bisschen mehr wie Wetter. Ne?
Bisschen mehr wie Wetter, aber auch.
Mögen die sieben Farben des Regenbogens wie sieben Siegel der Treue Gottes zu dir sein. Möge dein Herz nicht zur Ruhe kommen, wenn du in traurige Augen schaust.
Das ist schon wieder ein bisschen komplizierter. Da muss man wieder ein bisschen nachdenken.
Ja, das tut dem Gehirn ganz gut.
Ja. Möge es in deinem Leben keine verschenkten Tage geben, aber viele, die du anderen schenkst. Ja, das ist nicht so kompliziert. Ne? Wie habe ich es? Gucken wir mal.
Es ist nicht gut zu trauern, wenn die Beerdigung vorbei ist.
Kann man auch so sagen, ne? Wenn man eine richtige Beerdigung hat, dann ist nach der Beerdigung eigentlich relativ Schluss mit der Trauer. Ne?
Ja, aber ich glaube, es ist auch manchmal leichter gesagt als getan. Also sobald man...
Ja gut, wenn es einen selbst trifft, ist es dann auch ein bisschen schwer. Ne?
Dann ist es vorbei mit dem Trauern. Ja. Mögest du die Fußstapfen des Glücks finden und ihnen auf deinem Weg folgen. Mögest du so leben, dass du das Leben zu nutzen verstehst. Ja, das ist ja, ne? Carpe diem.
Ja.
Der Segen der Erde, der guten, der reichen Erde sei für dich da. Das ist doch mal nett gesagt.
Jeder Mensch ist nur so glücklich, wie er sich zu sein entschließt.
Oh, ja.
Das ist Buddhismus.
Irischer Buddhismus, ja.
Nimm dir Zeit zum Spielen. Es ist das Geheimnis ewiger Jugend.
Ja. Ja, ich habe nochmal einen schönen. Mögen die Scharniere unserer Freundschaft nie rostig werden. Mögen die Fallstricke des Bösen nie zu deinen Türschwellen gespannt sein, möge dein Geschirr so zahlreich sein, dass du immer einen Teller für einen hungrigen Gast hast.
Sehr
das ist
schön.
Doch mal schön. Ne?
Ja, sehr schön.
Ja, wir machen gleich nochmal ein Ründchen. Ne? Jetzt machen wir noch ein Gedicht, ein bisschen Lyrik, irische Lyrik.
Ja, es ist eigentlich weniger ein Gedicht. Ne?
Gutes.
Also es reimt sich jedenfalls nicht. Aber
es ist ein lyrischer
Text. Ist aber sehr lyrisch. Ich finde es sehr wunderschön. Das ist, der Titel ist Der Wanderer. Ja, wie spricht man das am besten aus?
Patrick
Peirce hat diese lyrischen Zeilen verfasst. Die Schönheit der Welt hat mich traurig gemacht. Diese Schönheit, die vergehen wird. Manchmal hat mein Herz vor großer Wonne gebebt. Wenn es ein springendes Eichhörnchen auf einem Baum oder einen roten Marienkäfer auf der Pirsche sah. Oder kleine Kaninchen abends auf einem Feld von einer schräg stehenden Sonne beleuchtet. Oder einen grünen Hügel auf dem Schatten vorbeizogen. Einen ruhigen Berg, wo der Gebirgsmensch gesät hat und bald ernten wird, ganz in der Nähe der Himmelspforte. Oder kleine Kinder mit nackten Füßen auf Sand eines verebbenden Meeres. Oder die in Städtchen, in Connacht, auf der Straße spielen. Sachen, die jung und heiter sind. Und dann hat mir mein Herz erklärt, alles wird vergehen und sich wandeln, wird sterben und nicht mehr sein. Alles helle und grüne, alles junge und glückliche. Und ich bin meinen Weg weitergegangen, voller Kummer.
Geht ja auch so in die Richtung der Sinnsprüche, ne? War so zusammengefasst, ne?
Ja.
Jetzt nicht immer so ganz positiv, wie die Sprüche manchmal sind, aber.
Ja, aber
man merkt den irischen Einschlag, ne?
Man merkt den irischen Einschlag, der ja doch sehr melancholisch ist. Und ich glaube, es ist ja auch was Wahres dran. Ne? Also man stellt ja nun wirklich fest, wie vergänglich alles ist. Und dann stellt man an sich selber fest, je älter man wird. Deswegen.
Ja. So viel zur Lyrik für heute. Wir machen jetzt noch ein paar Sinnsprüche und die Mimi fängt auch direkt wieder damit an.
Ja. Arbeite, als ob du kein Geld verdienen müsstest. Liebe, als ob du nie verletzt wurdest. Tanze, als ob niemand dir zusieht.
Tanzen, dass keiner zusieht, das ist ein guter Tipp. Aber meistens tut's ja dann doch einer, ne?
Nimm dir Zeit, um zu träumen. Das ist der Weg zu den Sternen.
Möge dein Blick so freundlich sein, dass er dem Hungrigen wie eine Mahlzeit erscheint. Gut, wenn's ihm dann langt. Ne?
Man kann das heute nicht erkennen, wenn man das gestern nicht sehen will.
Möge der neue Tag sich im Einklang mit dir treffen.
Möge dein Weg stets aufwärts führen, auch wenn du tiefe Täler und dunkle Schluchten zu durchwandern hast.
Sei du selber, vor allem. Heuchele keine Zuneigung, wo du sie nicht spürst. Doch denke nicht verächtlich von der Liebe, wo sie sich wieder regt.
Wer denkt verächtlich von der Liebe? Man weiß es nicht. Die Iren vielleicht, ja.
Ja, die Iren nicht, aber manche Studenten, ne?
Ja.
Hat ja dann nicht so geklappt.
Oder manche Professorstöchter.
Oder so, genau. Möge der Weg sich vor dir öffnen und möge Gott mit dir sein. Ah, jetzt wird's ja schon.
Die gute Hand eines Freundes möge immer dir nahe sein und Gott möge dir dein Herz erfüllen, um dich mit Freude ermuntern. Ja, das ist doch mal was Positives, ne? Ist doch schön.
Wenn es einem gut geht, denkt man nicht an die Zukunft. Das kennen wir doch alle.
Such mal einfach einen anderen Spruch, der ich
will. Sonst 10 nicht suchen.
Also, ich habe zufällig jetzt einen.
Ganz zufällig.
Aber das ist etwas zum Nachdenken. Aber vielleicht könnt ihr beide mir das ja dann irgendwie erklären. Lebe jeden Tag so, als ob es regnen würde.
Ja, das ist halt die Frage, was versteht man unter Regen? Der eine sagt, ist was Positives, der andere sagt, ist was Negatives. Ne?
Ja, das ist ja mal so, würde ich sagen.
Ja gut, wenn ich in der Wüste lebe, die werden wahrscheinlich mehr, sich mehr darüber freuen.
Ja,
gut, bei den Iren regnet es ja doch ein bisschen öfter. Ne?
Ja.
Ja, vielleicht ist es auch ganz einfach nur so gemeint.
Dass eh
man
immer regnet.
Immer das Beste draus machen.
Dass eh immer regnet.
Ja, vielleicht ist es wirklich so gemeint, man soll immer das Beste daraus machen.
Ja, man kann sich ja dann auf die Sonne dann freuen, die hoffentlich danach kommt.
Oder einen guten Whisky.
Oder einen guten Whisky.
Der kommt auch heute danach.
Schauen wir mal, ob es ein irischer wird. Oder?
Ja, man weiß es nicht.
Nimm dir Zeit, um froh zu sein. Es ist die Musik der Seele. Machen wir noch eine Runde und dann würde ich mal sagen, haben wir doch eine schöne Folge zusammen gemacht.
Yeah.
War ein bisschen sentimentaler und ein bisschen tiefsinniger.
Ja, also war schon philosophischer und fand ich aber sehr,
ja, ist auch
sehr, schön. Sehr schön und ist auch mal sehr wichtig, gerade in der jetzigen Zeit.
Genau. Möge das Leben dich lehren, dir selbst ein guter Freund zu sein.
Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Wenn Gott den Menschen misst, dann legt er das Maßband nicht um den Kopf, sondern um das Herz.
Ah, das ist schön. Schön. Das ist
schön. Und den Bauch wäre auch nicht schlecht, aber...
Ja, dann, wenn du mein Bauch wäre, würde ich sagen, dann wäre es ein großes Herz.
Das ist halt die Frage, was er dann misst, ne? Was er messen will. Ne?
Ja.
So, dann...
Also manchmal fehlt dem Peter der nötige Ernst, ne, muss man sagen.
Mhm.
Ja, das ist immer so ein Wanken und Schwanken zwischen Morbiden und...
Ja, die Welt ist so.
Ja, und ironisch, ja, das stimmt allerdings.
So, jetzt zum guten Schluss noch ein Spruch von mir. Möge das erste gute Wort, das du am Morgen sprichst, eine Brücke sein in den jungen Tag. Das ist doch ein schönes Schlusswort, denke ich mal. Damit sagen wir, die Mimi, der Erik und ich, auf Wiedersehen und wünschen euch noch einen schönen Mai. Bis zum nächsten Monat.
Ja, tschüss. Bis demnächst.
In diesem Sinne auch nochmal mein großes Kompliment und meinen Dank an den Peter und die Mimi oder umgekehrt erst an die Mimi und dann den Peter natürlich. Ich fand diesen langen Text, der sicherlich nicht leicht war zu lesen und vorzutragen, fand ich sehr gut vorgetragen und ich habe mit wirklich sehr viel Freude dazugehört und konzentriert zugehört. Es war wirklich, ich fand es sehr, sehr schön und ich finde, ihr habt das super gemacht. Hat mir gefallen, das wollte ich jetzt noch loswerden.
Ja, danke schön.
Danke. Also von mir dann auch noch Tschüss, ne, nachdem ich euch noch zugetextet habe.
Ja, dann sage ich nochmal Tschüss von allen, für alle. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.